Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich blicke heute hinter die Kulissen der Profimannschaft der SG Flensburg-Handewitt. Und zwar mache ich das mit dem Mannschaftsarzt Dr. Thorsten Ahnsel. Thorsten, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür überhaupt freigeschaufelt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Wir starten mit einem Fragensiebenmeter in unsere Folgen. An dem kommst du natürlich auch nicht vorbei. Die erste Frage ist: Praxis oder Trainingshalle?
Trainingshalle ist entspannter.
Okay. Hast du schon mal eine gelbe Karte bekommen?
Nein.
Du bist nicht der, den ich da immer höre, der dann pöbelt Richtung der Schiedsrichter.
Das ist der Trainer.
Diese Saison umso mehr, ne?
Ja.
Was war dein schönstes Erlebnis als SG-Arzt?
Also das schönste Erfolgserlebnis, glaube ich schon, war damals dieses komplett unerwartete, oder dieser Sieg bei der Champions League 2014, wo wir eigentlich aus dem Halbfinale ja schon ausgeschieden waren und es dann noch geschafft haben. Und das war ja komplett unerwartet und ich glaube, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Allerdings muss man auch sagen, der deutsche Meistertitel, den wir da in Düsseldorf geholt haben gegen Bergischen AC, dieses ganze Drumherum mit den ganzen vielen Fans aus Flensburg und mit dem Flug hin und zurück, das war auch, muss man schon sagen, fast einmaliges Erlebnis.
Hast du auch einen emotionalen Höhepunkt, weil du gerade so ein bisschen eine Differenzierung aufgemacht hast, das schönste sportliche Erlebnis oder Erfolgserlebnis hast du es genannt. Hast du auch eine Sache, die dich besonders berührt hat?
Es gibt viele Sachen, die mich berühren, gerade auch wenn Spieler, die mal verletzt gewesen sind, die mir eine lange Zeit betreut haben, die das erste Mal wieder gespielt haben. Das hat mich schon berührt. Aber ansonsten jetzt an ein spezielles emotionales Glückserlebnis, nein, das kann ich jetzt nicht sagen.
Woher kommt deine Handballbegeisterung? Oder vielleicht begeisterst du dich auch
also,
gleich für Handball?
Ja, also man muss dazu sagen, ich bin ja in Flensburg aufgewachsen und habe schon als kleines Kind eigentlich ganz viel Sport gemacht. Viel, viel mehr, als ich für die Schule gelernt habe. Das werden meine Eltern bestätigen. Ich bin dann ja weg aus Flensburg, bin wiedergekommen und habe allerdings früher ja Fußball gespielt, Handball nur so am Rande. Wurde dann gefragt, ob ich dann, als ich dann wieder nach Flensburg kam, die zweite Handballmannschaft der SG, die waren damals, ich glaube, das war 2003 ungefähr, sind die in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und da hatte man mich erstmalig gefragt, ob ich die Betreuung übernehmen kann, obwohl ich eigentlich so ins kalte Wasser geschmissen, aber das hat sich dann immer weiterentwickelt und ich hatte immer mehr Bezug auch nachher zur Profimannschaft und so kam es dann dazu. Also, dass ich von klein auf an als Handballbegeisterter da auf der Matte stand, das kann ich nicht sagen. Das hat sich dorthin gehend eigentlich entwickelt.
Was ist das wichtigste Utensil in deinem Arztkoffer?
Wir haben viele Utensilien bei uns im Arztkoffer. Ich denke, so das Nadel und Faden und das Klammerinstrument, was ich dann bräuchte, hoffentlich nicht so häufig brauche. Das ist schon ziemlich wichtig.
Noch wichtiger als Eisbeutel und das?
Den haben wir jeden Tag, aber das haben natürlich die Therapeuten vor allem bei sich im Koffer.
Ist Dr. Thorsten Ahnsel ein guter Patient?
Nein.
Das sagt man ja allen Ärzten nach, dass sie schlechte Patienten sind.
Ja, das ist doch so. Da meine Frau ja auch Ärztin ist, ergänzen wir uns ganz gut. Aber ich glaube, ich selbst bin ein wirklich schlechter Patient, wenn ich mich immer so hinterfrage, ob ich all meine Untersuchungen, die dann ja ab einem gewissen Alter auch mal so anstehen, mache. Da kann ich auch nicht immer alles mit Ja beantworten. Und das, was man seinen Patienten empfiehlt, könnte man sich auch manchmal empfehlen. Also ich kann nur bestätigen, dass Ärzte noch nicht immer gute Patienten sind. Und auch meine Töchter sagen immer mal wieder, Papa, wir wollen auch gerne mal richtig wie Patienten behandelt werden. Also auch seine Angehörigen behandelt man häufig nicht unbedingt optimal, muss man sagen.
Wir haben eben gelernt, wie du in Kontakt mit der SG gekommen bist. Meine siebte Frage ist, seit wann bist du SG-Arzt, also der Profimannschaft?
Also übernommen habe ich, also gefragt wurde ich zur Hälfte der Saison 2013, damals noch Holger Kaiser und Dirk Schmeschke zusammen. Die hat mich dann zur Halbserie gefragt, ob ich den Posten übernehmen kann. Und ich hatte gesagt, ja, ich kann es übernehmen, aber nur, wenn wir es gemeinsam machen, so als Konstrukt, weil alleine mit einer Praxis, das hätte ich ja nie gewuppt bekommen, auch nicht die Ansprüche, die man hat in der Betreuung einer Profimannschaft. Und so hatten wir das dann so geregelt, dann kam der Dr. Thorsten Lange mit dazu, der Dr. Ernst Dünnweber ist auch noch dabei und unsere Therapeuten. Und wir haben dann im Laufe der Zeit es immer weiterentwickelt und muss schon sagen, es ist wirklich gut gelaufen und auch gut, hat sich gut gemacht. Aber 2012, im Februar, glaube ich, war das.
12 Jahre her.
Ja, die Zeit läuft. Ne?
Eine lange Zeit, ja. In der du sicherlich viel erlebt hast. Also Thorsten, wie gesagt, vielen Dank, dass du da bist. Wir sitzen am Mittwoch zusammen. Die Folge erscheint quasi eine Woche später, am 30. April. Gestern Abend hat die SG 41-30 in Seeferhof gewonnen. Auch ein schönes Erfolgserlebnis. Du warst nicht dabei. Wie entscheidest du, ob du mitfährst, ob du nicht mitfährst? Was sind da die Punkte, die du beachtest?
Also ich bin ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel mitgefahren. Also ich habe mal gerechnet, ich glaube, es waren insgesamt jetzt 20 Länder, die ich in den letzten 12 Jahren mit besucht habe. Gerade in solchen Ländern, wo wir uns nicht sicher waren, wie die medizinische Betreuung vor Ort ist, war, sei es Weißrussland, sei es auch Ukraine, Russland, ich war mit in Israel, da bin ich immer mitgefahren. Wenn das auch Touren waren, die mal schneller gingen, bin ich auch mitgefahren, wenn wir mit Charter geflogen sind. Jetzt zum Beispiel gestern die Tour, da sind die Spieler am Montagmorgen um 6:30 los und kommen heute Abend gegen 18 Uhr zurück. Das lässt sich natürlich auch nicht mit meiner Praxis abbilden. Also ich versuche das dann hinzukriegen, wenn auch der Wunsch ist, dass wir das dann auch von der ganzen, vom ganzen Drumherum, dann bin ich auf jeden Fall auch dann bereit mitzufahren. Aber wie gesagt, ich habe ja noch einen Hauptberuf und da muss ja auch in irgendeiner Weise bedient werden. Zumal die Mannschaft dann ja auch morgen früh ja schon gleich wieder weiter nach Leipzig fährt, nach dem Training. Wir haben häufig Kombinationstouren. Wenn die zum Beispiel in Leipzig gespielt hatten, danach war ein Europapokalspiel, dann sind die meistens da geblieben. Und das ist dann mal ganz schnell auch mal 5 Tage geworden. Und das hat sich immer mehr angehäuft in den letzten Monaten, sodass da die Möglichkeit für mich mitzufahren, mitzufliegen, natürlich auch sich doch relativ reduziert hat.
Zumal du bei deinem ersten Besuch hier im Podcast, das war Ende 2020, zusammen mit Athletiktrainer Michael Döring, da haben wir ja auch schon ein bisschen über euch gesprochen, aber tatsächlich haben wir bei dem Besuch ganz, ganz viel über Corona gesprochen und die Auswirkungen und die Testung und wie das alles so läuft. Aber da hattest du bereits erzählt, in der Bundesliga ist es ja tatsächlich auch so, wahrscheinlich ist es weiterhin so, dass die Heimmannschaft dann auch dafür verantwortlich ist, dass die Gästemannschaft medizinisch mitversorgt ist.
Ja, also es gibt kaum eine Bundesligamannschaft, die ihren Mannschaftsarzt bis nach Flensburg bringt. Also ich bin dann auch für die gegnerischen Spieler, bin ich mit zuständig. Und der medizinische Standard in Deutschland, der ist ja überall gleich. Und genauso wie meine Spieler in Stuttgart, in Balingen mitbetreut werden, betreue ich auch deren Spieler mit hier. Also wenn Berlin oder Magdeburg, wenn die hier waren, habe ich die auch mitbetreut und betreue sie auch weiterhin mit. Nach Kiel fahre ich mit, nach in Hamburg bin ich auch gewesen. Das sind so Entfernungen, die man auch gut abbilden kann. Das ist gar kein Problem. Aber wenn es nachher deutlich weitergeht, dann müssen wir dann diskutieren, wie es klappt. Europapokal, ja, überlegen. In der Bundesliga ist es meistens so, da betreut dann der Kollege vor Ort.
Wenn du von deinem Hauptberuf sprichst, sprichst du von deiner Praxis im Flensburger genau. Stadtteil Engelsbü, die du zusammen mit deiner Frau hast, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ne?
Ja, wir haben die Praxis 2003 übernommen von meinen Schwiegereltern und wir beide, jetzt ist auch noch ein weiterer Kollege, der Christoph Neugebauer mit dabei. Die Praxis wird auch immer größer, aber wir zu dritt und mit unseren Angestellten, wir haben gut zu tun.
Das glaube ich gerne. Wie ist die SG denn mittlerweile im medizinischen Bereich aufgestellt? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben. Ich habe ja gesagt, wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen blicken heute. Wie viele Physiotherapeuten gibt es mittlerweile, die sich das aufteilen? Wie viele Ärzte? Es gibt mittlerweile Kooperationen mit Kliniken. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen.
Also ich muss sagen, im Laufe der letzten Jahre haben wir das immer weiter optimiert. Wir haben, wie gesagt, wir wollten ein Team aufbauen, weiterentwickeln, was auch den Ansprüchen einer Profimannschaft gerecht wird. Und wir sind 3 Ärzte. Dann haben wir 5 Physiotherapeuten bzw. Osteopathen. Dann haben wir, die dann auch regelmäßig beim Training sind. Das mindestens ein Physiotherapeut ist immer beim Training. Ich versuche 1 bis 2 Mal die Woche auch da zu sein, dann natürlich zu den Spielen. Wir haben eigentlich immer einmal die Woche eine Videokonferenz. Die wird organisiert von unserem Athletiktrainer Michael Döring, was super ist, wo wir sämtliche Problemfälle durchgehen, organisatorische Dinge ansprechen, die stattgefunden haben oder die jetzt zu planen sind. Und das wird dann protokolliert, sodass jeder auch im Nachhinein sehen kann, was die Tage ansteht, mit welchen Spielern was besonders geregelt werden muss. Da gibt es spezielle Trainingspläne, die dann auch zusammen mit unserem Athletiktrainer und den Physiotherapeuten dann koordiniert werden. Bei den Verletzten, aber auch bei den Spielern, die jetzt viel gespielt haben, die eher mehr Regeneration bedürfen. Das wird alles genau geplant. Also wir haben da schon wirklich gute Strukturen aufgebaut. Wir haben Kooperation mit anderen Kollegen, wie zum Beispiel einer Radiologiepraxis in Schleswig, wo ich sofort Diagnostik bekomme, wenn mich ein Spieler, zum Beispiel gestern Abend, der Therapeut hätte mich angerufen, ich hätte mir das schildern lassen, ich hätte dann sofort heute Morgen schon was organisiert und das wäre dann die notwendige Diagnostik, wäre dann auch dann unmittelbar in die Wege geleitet worden. Wir haben die ganzen Medical Check-ups zu Beginn der Saison, die ja von der Handball-Bundesliga Bedingungen sind, die machen wir jetzt in Damp unter der Leitung von dem Norbert Henkel, das ist der Chefarzt der Kardiologie, die super organisiert und auch durchgeführt werden und der uns auch oder dessen Team uns auch im Laufe der Saison zur Verfügung steht, wenn wir mal den einen oder anderen Fall haben, der ein bisschen knifflig ist. Aber ansonsten haben wir, wie gesagt, wir arbeiten mit Therapeuten auch im Ausland zusammen, die Therapeuten und auch Ärzte der jeweiligen Nationalmannschaften. Wir stehen im engen Kontakt zu denen, wenn wir mal so einen komplexen Fall haben oder einen Fall haben, wo wir auch sagen, der Spieler kann mal ein paar Tage in seine Heimat fahren, weil es eh länger dauert. Wir haben immer engmaschigen Kontakt. Das geschieht meistens über den Michael Döring. Und ist alles super organisiert.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass Michael Döring diese Schnittstelle darstellt, das kommt noch aus der Zeit von Mike Machulla, beziehungsweise da hat Mike sich sehr stark für eingesetzt, ne? für diese Bündelung des Wissens.
Genau. Das muss man sagen, das ist wirklich gut. Er ist für das Training, für die Athletik zuständig, aber er koordiniert auch viele andere Sachen. Wir haben das große Glück, er ist ja auch der skandinavischen, sprich dänischen Sprache gut mächtig und klar liegt ja unser Schwerpunkt. Ich kann leider kein Dänisch.
Das würde sich vielleicht mal lohnen für dich.
Ja, hätte ich gewusst, dass ich das so lange mache, dann hätte ich sicherlich auch angefangen. Aber ich hätte damals bestimmt nicht gedacht, dass ich 12 Jahre hier dieses Medical Team dann führe. Also das hätte ich dann sicherlich gemacht. Aber das macht der Michael wirklich super. Und wir telefonieren eigentlich wie so ein altes Ehepaar jeden Tag mindestens 1-2 Mal.
Vielleicht gehen wir die 5 Physiotherapeuten mal durch, namentlich, weil das sind natürlich auch Gesichter, die wirklich oft präsent sind in der Halle. Also wir haben Jana Ewert,
genau.
Muss man immer aufpassen.
Wir haben Jana Ewert, die schon ganz, ganz lange dabei ist, die sogar schon länger dabei ist als ich.
Also Jana Kreber ehemals, deswegen sagte ich gerade, man muss aufpassen, genau. Weil sie irgendwann geheiratet hat und einen anderen Namen angenommen hat.
Ja, nee, sie hat ja geheiratet, hat ja auch Nachwuchs bekommen und sie tritt auch deutlich kürzer. Sie hat das, wie gesagt, das, also die Physiotherapie mit geprägt. Sie war auch hauptamtlich, glaube ich, über 3 Jahre tätig. Das heißt, als einzige Physiotherapeutin hauptamtlich für die Mannschaft dabei, was schon sehr, sehr anspruchsvoll und auch belastend ist. Wir haben den Torben Helmer, der dann sozusagen im Anschluss kam, der auch ein sehr erfahrener, kompetenter Physiotherapeut ist, der ja sozusagen in ihre Fußstapfen da getreten ist und das Physio-Team da weiter auch anleitet.
Den man jetzt immer häufiger
sieht. Man immer häufiger sieht, ganz genau. Dann haben wir die Farina Putz, die ja auch mit ihrer Praxis da, Förderfitness da, wo Jana vorher gewesen ist, sie ist auch ständig ansprechbar und die Spieler mögen sie wirklich. Sie ist jetzt ja auch eine ganze Zeit schon bei uns und sie betreut ja auch die Spiele regelmäßig, fährt auch auf Aufwärtstouren mit. Dann haben wir noch den Yannick Schmeling, der noch nicht so lange dabei ist, aber der sich auch, die Mannschaft mag ihn, er hat sich auch toll integriert. Also es sind wirklich, und die untereinander bilden sozusagen so dieses Gerüst, machen die Termine ab, wer wo wann wohin mitfährt, wer die Trainingseinheiten leitet und das klappt bei denen hervorragend. Und dann haben wir natürlich noch unseren Andreas Mau, der ja auch schon zum SG-Inventar gehört, der Osteopath, den die Spieler auch immer wieder sehen, der auch zu speziellen Terminen kommt, also auch vom Spiel immer da ist und die dann mit seiner eigenen Kompetenz dann da behandelt. Also auch jeder hat so seine Spezialitäten, jeder seine Kompetenzen und er wird von den anderen geschätzt, das ist super. Und dann haben wir natürlich noch unseren hier Kollegen Ernst Dünnweber und Thorsten Lange, mit dem ich auch eigentlich jeden Tag telefoniere. Er war ja viele Jahre Chefarzt in der Diako und wir sprechen jegliche Probleme offen an und bis jetzt hat das alles super geklappt. Also es läuft wirklich gut.
Und ergänzt wird das Ganze dann ja gerade zu Saisonbeginn, aber auch in der Saison noch durch die wissenschaftliche Begleitung, durch die Universität Paderborn.
Genau.
Das ist zwar nicht medizinisch, aber spielt da ja mit rein, ne?
Ist medizinisch. Also das sind Studenten, die waren ja, das kommt ja von dem Jochen Baumeister, der früher mal hier einen Lehrstuhl in einer Uni in Flensburg hatte. So kam der Kontakt überhaupt zustande zu ihm, zwischen ihm und Michael Döring. Die Studenten machen zu Beginn der Saison die ganzen Testungen, zum Beispiel Laktattestungen und so weiter, die ja schon medizinische Relevanz haben, die führen die durch. Und die ganzen Auswertungen finden dann in dem Rahmen statt, schon auf universitärem Status. Also das ist auch was, was uns sehr, sehr weiterhilft. Und das wird ja auch die nächsten Jahre so weiterlaufen.
Die Daten werden auch nicht weniger, sondern eher mehr.
Die werden immer mehr. Es gibt ja auch inzwischen ja, wie ihr wahrscheinlich auch schon wisst, gibt es ja, jeder Spieler hat diese Kinexon, diese Responder am Rücken, beim Training wie auch beim Spiel, sodass wir unzählige Daten haben, die wir verwerten, verarbeiten können, benutzen können. Die Bälle, da sind diese Responder mit drin, wo wir sehen können, wie die Geschwindigkeiten sind, wie oft man sich nach links und nach rechts bewegt. Es gibt so viele Daten, wie viel jeder Spieler eingesetzt wird, woraus können wir entnehmen, wie die regenerative Phase danach sein muss, wenn wir sagen können, der hat einfach zu viel gespielt. Und das können wir, da können wir wirklich viele, viele Daten abgreifen. Schon wirklich enorm und ja, viel geworden in den letzten Jahren.
Ja, vor 3,5 Jahren haben wir noch ein bisschen auch über das subjektive Empfinden der Spieler gesprochen. Also wer sich dafür noch interessiert, sollte da dann nochmal reinhören, weil das natürlich auch ganz wichtig ist und es da auch verschiedene Werkzeuge gibt, mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder weiterentwickelt, das zu erfragen. Wenn du sagst, du hättest niemals gedacht, dass du das 12 Jahre machst, sonst hättest du vielleicht mal Dänisch gelernt. Was hat dich... Oder was hält dich immer noch bei der Stange? Denn wir haben schon besprochen, wir sind nicht im Fußball. Du bist nicht hauptberuflich SG-Arzt, sondern hast deine Praxis und machst die SG nebenbei.
Also man muss schon wirklich sagen, es ist ein aufwendiger Job. Und es war nicht immer leicht, auch für meine Familie, an Wochenenden, wenn ich unterwegs bin. Viele Sachen, auch die Kinder sind ja dann auch groß geworden, haben die alleine gemacht, weil ich mit der Mannschaft unterwegs war, wo man sich manches Mal die Frage stellte, warum tut man sich das an? Aber ich habe wirklich in den Jahren so viele auch tolle Menschen kennengelernt und Erfahrungen gesammelt und Eindrücke, die man in einer normalen Praxis gar nicht sammeln würde. Die Spieler, das ist ja ein ganz besonderes Klientel. Also die wissen, dass deren Körper deren Kapital ist und die gehen damit ganz anders um. Wenn ich mit Patienten in der Praxis spreche, so dann und dann kommen sie früh morgens zu mir, dann wird manches Mal schon diskutiert. Die Spieler stehen 10 Minuten vorher bei mir und wissen, die müssen da sein. Also es bringt auch Spaß und ansonsten hätte ich das garantiert nicht gemacht. Im Moment ist so, die Kinder werden größer und man hat vielleicht auch mal am Wochenende nicht mehr schlechte Gewissen, wenn man dann wieder unterwegs ist, aber ich hätte es, wie gesagt, wenn der Spaß nicht dabei gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich keine 12 Jahre gemacht und es bringt wirklich Spaß. Die Spieler haben gewechselt, die Charaktere haben gewechselt, das hat sich schon verändert, muss man sagen, aber nicht nur zum Negativen. Die Trainer haben gewechselt, auch die Physiotherapeuten entwickeln sich weiter, aber trotzdem, es bringt immer noch wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Wie verändern sich denn die Spieler?
Es ist, ja, das hätte ich nicht gerade sagen sollen, ne? Dann hast du ja für dich eine klassische Gegenfrage, hätte ich schon erwarten müssen. Es war früher, fand ich, ein bisschen anders. Du hattest Charaktere, die sich häufig für sich selbst auch entschieden, also die Entscheidung selbst getroffen haben, so diese. Heutzutage hat ja jeder Spieler seinen Berater. Es werden viele Diskussionen geführt. Es ist anders geworden. Du hattest früher solche Persönlichkeiten, die man ja über viele Jahre kannte, wo die Familien auch gemeinsam groß geworden sind. Ich sage jetzt mal so ein Thomas Mogensen, so ein Lasse Swaan, die kennt man ja, und ihr Tobias Karlsson, selbst Lars Christiansen kenne ich ja noch von früher als Spieler. Da ist man mit denen ja gemeinsam auch so ab einem gewissen Alter dann groß geworden. Jetzt gehört man ja selbst schon zum alten grauhaarigen Eisen und sieht dann so junge Anfang 20-Jährige, die dann auch schon ganz andere Interessen oder ganz anders an dieses Handballspiel, an das so Grundeinstellung rangehen. Das hat sich schon so ein bisschen was getan. Vielleicht liegt es auch an einem selbst, ich weiß es nicht.
Aber du sagtest ja auch nicht nur zum Negativen, also zum Positiven.
Ja.
Gehst du jetzt in die Richtung, dass die einfach sich noch bewusster sind,
ja,
dass sie mit ihrem Körper gut umgehen müssen
und also,
quasi dir mehr folgen?
Ob sie mir mehr folgen, weiß ich nicht, aber die kriegen sicherlich mehr Input von allen Seiten, ob von den Physiotherapeuten, ob vom Athletiktrainer, was Ernährungswissenschaften angeht, was das alltägliche Verhalten angeht, das sind schon wirklich auch Profis. Da ist sicherlich noch mehr dazugekommen jetzt. Früher hatten wir keinen Athletiktrainer, früher haben wir nicht diese Ernährungsthematiken gehabt. Das war früher alles noch ein bisschen anders. Also ich will damit sagen, also es ist auf keinen Fall jetzt irgendwie negativer geworden, es ist anders geworden. Aber und man selbst entwickelt sich ja auch weiter, sodass ich glaube, das ist alles gut so. Und auch, ja, es ist normal.
Vor kurzem war das Final Four in Köln. Da warst du mit vor Ort. Das ist natürlich für euch als medizinische Abteilung wahrscheinlich das Schwierigste, ne, was es in so einer Saison gibt, so ein Wochenende mit zwei Spielen zu handeln. Wie läuft das ab am Abend nach dem Halbfinale?
Ja, dieses Halbfinale war natürlich für uns alle einschneidend, also schräg furchtbar. Es ist ja so, ich war zusammen mit den 5 Therapeuten auch vor Ort. Wir haben vor dem Spiel behandelt, wir sind ja Freitag angekommen, abends noch behandelt und zusammengesetzt, auch mit dem Trainerteam abends nochmal so ein paar Sachen besprochen. Dann kam natürlich dieses traurige Ergebnis bei raus. Danach haben wir auch noch danach behandelt, die Spieler, und wir saßen zusammen noch im Medical Team auch noch zusammen, haben noch einige Sachen im Anschluss noch gesprochen. Wir hatten ja das späte Spiel um 19 Uhr. Also der Abend war spät zu Ende und die Laune war auch nicht optimal. Aber es musste ja weitergehen, weil wir am nächsten Morgen oder vielmehr mittags gleich wieder spielen mussten. Aber
was passierte aus medizinischer Sicht? Weil zwischen Spielende und Anpfiffspiel um Platz 3 lagen 16 Stunden. Was sind da die Schwerpunkte am Abend?
Also Regeneration, auch Nachbehandlung. Also von Spielern, die dann gewisse Blessuren davongetragen haben und auch schon Planung, wie es mit dem Spiel am nächsten Morgen weitergeht, wann man den nochmal weiter behandeln muss. Gespräche mit den Trainern. Die Trainer haben ja auch noch Gespräche mit den Spielern geführt, ob es noch Nachberichte zu dem Spiel gegen Melsung oder dann um Platz 3, da gegen die Berliner nachher, wenn halt das haben die ja dann gemacht. Also man plant schon und versucht diese paar Stunden, die einem zur Verfügung stehen, dann optimal zu machen. Aber wie gesagt, Essen, Schlafen, Behandlung und die Blessuren, die ja beim ersten Spiel ja noch relativ gut noch überschaubar waren, dann noch einigermaßen gut zu behandeln. Ne?
Welche Werkzeuge der Regeneration nutzt man da anno 2024?
Also wir haben diverse Game Ready, das sind so Kompressionsbehandlungen. Wir haben ein Eisbad haben wir selbst mit. Das ist natürlich dann auch da in den Umkleidekabinen vorhin, das baut hier unser Betreuer. Das Mädchen.
Das hat er
hier
auch schon mal erzählt, dass er das selber gebaut hat.
Das hat er selbst gebaut und modifiziert, optimiert. Ist immer mal der Kai Bendixen fährt mit dieser Eistonne, fährt er durch ganz Europa. Hat dann die Fahrräder auch im Auto. Also das ist schon wirklich ganz fantastisch, was er für eine Arbeit leistet. Und die Sachen sind dann direkt in der Kabine. Dann haben wir unsere Therapeuten, die dann wir behandeln. Wir machen verschiedenste Behandlungstechniken, haben wir da. Also das ist schon, dann kriegen die Spieler nochmal alles mit aufs Zimmer. Wenn wir wissen, da der und der kann noch ein bisschen Kompression gebrauchen, dann machen wir das auch noch. Also wir versuchen alles das zu machen, was dann in der Kürze der Zeit noch Erfolg bringt.
Von den 120 Minuten Handball in Köln, wie viel hast du da überhaupt so ganz bewusst wahrgenommen? Du hast letztes Mal erzählt, dass du das Spiel natürlich ein bisschen anders verfolgst, dass du ein bisschen auf Bewegungsabläufe achtest, um eine Verletzung besser zu verstehen. Wären wir zum Beispiel jetzt beim Beispiel Simon Püttlik, der sich ja verletzt hat, kriegst du sowas sofort mit? Siehst du das sofort oder wirst du auch manchmal dann überrascht, wenn der Spieler kommt?
Also sagen wir so, von diesen 120 Minuten jetzt im ersten Spiel gegen Melsung hatten wir ja gar nicht so große Verletzungen. Das konnte ich eigentlich sehen, da war ja auch kaum was auf dem Spielfeld passiert. Das zweite Spiel, da waren ja doch diese beiden doch erheblichen Geschichten mit Mats Menser und Simon Püttlik, die ja gegen Ende passierten. Simon hat er noch zu Ende gespielt, aber dann eskalierte es ja am Ende nach dem Spiel, wo er dann auch gleich gar nicht mehr zur Siegerehrung wollte. Ich bin danach dann mit ihm in die Kabine. Und bei Mats Menser war das ja schon so, da habe ich die Verletzung selbst, hat man ja selbst am Video, ich kriege dir nachher das Video geschickt, hat man ja kaum gesehen. Der muss ja am Trikot des Gegenspielers hängen geblieben sein, dann sah er die Verletzung und kam direkt zur Bank. Und als er dann zur Bank kam, und da merkte ich schon, da ist was, und dann sah ich das dann in den letzten Metern, bis er bei mir war, und da wusste ich, dann blendet man natürlich alles andere aus.
Ja. Da guckte was raus.
Da guckte was raus, ja.
Vor laufender TV-Kamera eingerenkt. Finger.
Ja, das ist er hatte leider diese offene Verletzung, das konnte man ja sehen, aber es haben wir dann eingerenkt und ich bin danach noch einmal mit ihm in die Klinik gefahren, weil ich ja das mit bloßen Fingern da im Gelenk da rumgewerkelt hatte, sodass ich gerne mal wollte, dass das Gelenk einmal gespült wird, bevor man das dann endgültig näht, und haben in dem Zusammenhang gleich Simon Püttlik auch nochmal mitgenommen, weil er ja wirklich dann auch ordentlich eingeschränkt war durch diesen Sturz oder den Schlag, das weiß man im Nachhinein gar nicht so genau, auf den Brustkorb. Aber es hat alles gut geklappt. Mats Menser hat ja danach schon wieder überragend gespielt. Das muss man ja wirklich mal ganz hoch anrechnen. Das hätte ich in dem Augenblick nicht gedacht.
Ja, ein besonderer Sonntagabend war es trotzdem. Ihr seid dann mit dem Leihauto ja zurück nach Flensburg und spät in der Nacht dann auch angekommen.
Ja, das war ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Wir saßen da 3,5 Stunden in dem Krankenhaus, bis wir dann diese Diagnostik kriegten. Das haben wir aber schon angesprochen. Ich denke, das wird man in Zukunft auch besser machen können. Aber die Mannschaft musste dann los und wir sind dann mit einem Leihwagen, einem nicht allzu großen, und dann mit diesen beiden Riesenkerlen hinten drin. Das war schon einschränkend für alle.
Du hast ja diese beiden Verletzungen angesprochen. Wie geht's denn der SG aktuell aus medizinischer Sicht?
Man muss schon sagen, wir hatten ja eigentlich bis auf Kai Smits, der ja schon länger jetzt ausgefallen ist, auch jetzt beim Final Four alle Spieler dabei. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Und das, denke ich, ist schon auch ein Erfolg der gesamten Mannschaft, auch der Trainer, die auch sich schon wirklich auch nach uns richten, nach dem Athletiktrainer, nach unserem Medical Team, wenn wir Vorschläge machen oder wenn wir sagen, der Spieler, der sollte im Moment wirklich nicht spielen, da halten die sich auch dran. Also das muss man dem Nikolai Krieger auch wirklich hoch anrechnen, der wirklich dann sagt, du entscheidest, was mit dem Spieler ist. Und wir hatten ja eigentlich alle Spieler zur Verfügung, das war schon gut. Danach, Mats Mensah hat ja gar keinen Ausfallstag, auch trotz dieser Luxation, also dieser Ausrenkung gehabt. Bei Simon Pütlik war das ein bisschen anders. Der hatte sehr, sehr starke Schmerzen. Und wer einmal so eine Rippenprellung gehabt hat, der wird wissen, dass sowas einen über Wochen lang beschäftigt und man kann teilweise sich überhaupt nicht bewegen. Und das war auch der Grund, warum er gegen Magdeburg nicht gespielt hat. Und ja, und er konnte ja auch in Schweden jetzt 60 Minuten das Spiel sich von der Bank angucken.
Hätte er denn spielen können?
Er saß auf der Bank.
Er hat sich warm gelaufen, er saß auf der Bank.
Es war deutlich besser als vor Magdeburg-Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es da irgendwelche Probleme gegeben hätte, dann hätte er auch seine Einsatzzeit bekommen.
Das heißt, wenn diese Folge kommende Woche Dienstag erscheint, könnte es sein, dass er in Leipzig schon gespielt haben
wird. Es könnte sein. Allerdings muss man wirklich sagen, diese Verletzung ist wirklich ist limitierend. Also es wird durch die Schmerzen eingerenkt, sozusagen begründet. Und wenn er jetzt die nächsten Tage auf einmal wieder vermehrte Schmerzen bekommt, dann muss man wieder zurückrudern. Im Moment sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, muss man sagen.
Wie viele Verletzungen passieren denn eigentlich so im Geheim, sag ich mal? Also wenn du das so über die Saison mal siehst, Dinge, die nicht kommuniziert werden. Nikolai Krikau hat sich ja nun ein bisschen verplappert nach dem Magdeburg-Spiel, als er erzählte, dass Simon Pütlik sich ja gerade mit 2 Verletzungen rumschlägt. Von einer ist ja vorher nur die Rede gewesen. Mhm. Und das passiert ja, glaube ich, ständig. Oder korrigiere mich.
Es ist richtig. Also gerade bei solchen Traumata hat man das selten mit nur einer Geschichte zu tun. Man muss da natürlich immer schauen, inwieweit man das alles immer kundtut. Wir sind da ja auch so ein bisschen vorsichtig, auch mit erstmal um den Spieler nicht zu verunsichern, um die Mannschaften immer nicht wieder hinterfragen zu wollen, was machen wir, wann kann er wieder. Es ist ganz, ganz schwer und da ist es manchmal doch wirklich gescheitert, zu sagen, so, der Spieler ist verletzt, er fällt aus und in alle Einzelheiten geht man dann häufig nicht. Aber es gibt durchaus auch mal die eine oder andere Verletzung, wo man sagt, die wird jetzt in diesem Augenblick nicht veröffentlicht, weil damit ist keinem gedient, weder uns noch dem Spieler noch dem Gegner.
Weil er zum Beispiel spielen kann und es nicht hilfreich ist, wenn der Gegner davon weiß, wo man mal hinlangen könnte.
Ganz genau. Also wenn ich irgendwo weiß, ich habe da eine schwere Verletzung oder dass irgendwas frisch versorgt werden und der Gegner, die denkt, die sehen das ja auch und die planen auch. Und ich glaube nicht, dass sie es mit Absicht machen, aber zumindest wird das ja schon mal dann auch in Kauf genommen. Und deswegen muss nicht immer alles gleich gesprochen werden.
Aber ich glaube, wir können festhalten, nur weil bis auf Kai Smits beim Final Four alle dabei waren, heißt das nicht, alle waren jetzt tipptopp fit, sondern wir sind im April einer langen Saison und wir können davon ausgehen, da ist einiges los.
Ja, also die Spieler, gerade auch die schon lang gedienten Spieler, die haben alle ihre degenerativen, also Verschleißveränderungen. Mats Mensah, Jim Gottfriedsson, der hatte ja seine Verletzung an der Patellasehne. Also das sind alle Spieler, die trotzdem auf die Zähne beißen, die sind lange dabei. Aber wenn man lange dabei ist, dann gibt es nachher kaum noch einen Körperteil, der nach einer so langen Saison nicht irgendwie schmerzt. Und da versucht man dann das Beste rauszuholen. Man versucht, die bestmöglich vorzubereiten und die versuchen, alles zu geben. Wir versuchen natürlich auch während des Spiels, dass der Trainer oder die Co-Trainer, die versuchen, die Spieler auch zu steuern, wenn es möglich ist, dass man auch mal wechselt. Das tut Nikolai ja auch super. Aber vollkommen richtig, nach so einer Saison gibt es dann doch wenige Spieler, gerade von Erfahrenen, die nicht irgendwo irgendwelche Wehwehchen haben.
Kai Smits, der Name ist jetzt 2-3 Mal gefallen, fällt seit Dezember aus mit einer Herzmuskelentzündung. Das wiederum wurde natürlich öffentlich gemacht. Ist das für dich als Arzt sozusagen der schwierigste Fall, mit dem man auch, oder einer der schwierigsten Fälle, mit denen man zu tun haben kann, weil es irgendwie kein Schwarz und Weiß gibt, sondern wahnsinnig viel dazwischen.
Ja, also ich muss sagen, diese Geschichte mit Kai Smits, die hat mich schon ziemlich intensiv beschäftigt. Das ist, wie du schon so richtig gesagt hast, es ist kein so ein Fingerbruch, wo man weiß, der Finger ist in 2 Wochen wieder heil, oder der Innenbandriss vom Knie, wo man sage, ich mit Orthese oder mit Bandage, danach kann er dann und dann wieder spielen. Eine Herzmuskelentzündung ist so individuell zu handhaben. Man muss den Spieler rausnehmen, man muss ständig den führen im Sinne von Laborkontrollen, Langzeit-EKG-Kontrollen, denn zwischendurch haben wir wieder mal diese MRT-Untersuchung, diese Kernspinnuntersuchung, um zu gucken, wie sieht der Herzmuskel aus. Und auch selbst dann ist es total individuell, wie ein Spieler auf so eine Erkrankung reagiert. Häufig werden solche Erkrankungen gar nicht diagnostiziert, und wir waren froh, dass, also was heißt froh, wir haben ja gesehen, es ging ihm nicht gut Ende November. Er selbst wusste nicht, was mit sich los war. Und als wir es dann rausgefunden hatten, da waren wir auf eine Art und Weise natürlich schockiert, auf der anderen Art und Weise waren wir natürlich dann auch erleichtert, Kai auch, dass wir jetzt wussten, woran wir waren. Der Ausfall, der lange, man konnte nie sagen, im Dezember, jetzt fällt er die nächsten 6 Monate aus oder kann nach 2 Monaten wieder spielen. Das kann man da bei so einer Erkrankung einfach nicht sagen. Er wird hervorragend betreut, und wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist.
Vielleicht kannst du uns aber nochmal, weil das ganz spannend ist, du hast gesagt, es ging ihm nicht so gut im November. Wie hat er das an sich selber gemerkt?
Also er war nicht belastbar. Er kriegte Herzrasen, er war Luftnot, er hatte kaum Puste zu spielen. Ich weiß nicht, gegen wen wir da gespielt haben. Das war in der ersten Halbzeit, da hat er angefangen, oder hat er schon nach den ersten 2 Sprints sich wirklich mit den Händen auf die Knie gefasst und so, wirklich, ich kann nicht mehr. Und das war für mich nachher das Signal zu sagen, nee, so geht das nicht weiter. Und dann diese Diagnostik danach hat es nachher gezeigt. Man sieht es am Anfang häufig dann an Laborwerten, so an herzspezifischen Laborwerten. Und danach kam dann diese ganze Maschinerie zum Laufen. Und das haben wir dann auch dank der kardiologischen Betreuung, haben wir das dann alles dann weiter dann verfolgt und ist wirklich gut gelaufen. Kai war wusste es auch nicht. Und man fragt sich häufig, wo kommt es her? Er war ein kerngesunder junger Mann. Er hatte im Oktober einen bakteriellen Infekt im Rachen, hatten wir auch, das ist ja auch publiziert worden, den wir leitliniengerecht behandelt haben, Antibiotikatherapie, danach noch Pause gehabt und erst dann vorsichtig angefangen, sodass man sich nicht hätte vorwerfen können, wir haben es zu früh begonnen. Nein, trotzdem hatte er dann nachher im Dezember diese Herzmuskelentzündung, die vielleicht auch schon einen Augenblick da gewesen ist, wir wissen es nicht. Aber fortan ist er dann wirklich engmaschig betreut worden, komplett aus dem Trainingsbetrieb raus. Erstmal nur so die Aktivitäten des täglichen Lebens hat er gemacht. Er war auch eine Zeit lang in Holland bei seiner Fieser Familie. Er wurde in Holland hervorragend auch von dem holländischen Institut, also von Kardiologen betreut, die ihn dann auch weiter versorgt haben. Also die Zusammenarbeit da auch, klappt auch hervorragend. Und jetzt hoffen wir, dass wir ihn bald wieder spielen sehen.
Und was du mir auch in einem anderen Gespräch mal erzählt hast, dass er trotz dieser Diagnose, die nicht schön ist, aber einen gewissen Aufwind dann hatte, weil er endlich wusste, woran es lag, und dass es auch eine regelrechte Dankbarkeit gab in der Familie und in seinem Beraterkreis.
Das habe ich auch noch nie erlebt. Der Berater hat einen Brief geschrieben, wo er uns auch im Namen der gesamten Familie gedankt hat dafür, dass wir diese Diagnose gestellt haben und ihn auch dementsprechend behandelt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Heutzutage nimmt man das doch so hin und sagt, es geht schon. Aber als Holger Glandorf mir eine Mail schickte, sagte, das ist die vom Berater von Kai Smits, sagte ich, oh Gott, was möchte der jetzt? Was steckt dahinter? Man weiß es ja nie, aber das war wirklich ein Dankeschreiben im Rahmen, wie gesagt, im Namen der Familie, und das hat mich wirklich sehr, 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 sehr positiv überrascht, gefreut.
Gibt es einen Spieler, der dich im Umgang mit seiner Verletzung oder Erkrankung in all den Jahren besonders beeindruckt hat?
Also ich habe ja viele Spieler betreut und auch gesehen, und jeder war individuell. Also es gab Spieler, die wirklich mit dem Kopf und am Arm trotzdem gespielt haben, die ich da, ich denke zum Beispiel an Tobias Karlsson, im Finale der Meisterschaft in Düsseldorf da innerhalb der Pause noch gespritzt habe, weil er so unsagbare Schmerzen hatte am Brustkorb. Trotzdem hatte er immer so eine Einstellung gehabt, er wollte immer spielen. Und da die Schmerzen kannte er in dem Moment nicht, konnte es echt ausblenden.
Dafür hat er beim Feiern aber auch noch eine gute Figur gemacht hinterher.
Das hat ihn wahrscheinlich dann weiter betäubt nachher. Ja, aber das war wirklich so. Und auch solche, auch das Gleiche gilt für Thomas Mogensen. Das sind alles so Spieler, jeder hatte so seine speziellen Eigenheiten. Matthias Andersson war so einer, der seinen Körper perfekt kannte, der ganz genau wusste, was richtig war. Also jeder so auf seiner Ebene. Deswegen kann ich nicht sagen, das kann ich an einem Spieler jetzt festmachen. Also es, wie gesagt, das waren viele, viele Persönlichkeiten mit ihren eigenen Umgängen mit dem Körper. Also es war schon, ja, man hat auch viel gelernt von denen. Ja.
Wo kann man Lasse Möller da einsortieren? Weil er hat ja auch eine ganz besondere Geschichte hinter sich und es ist einfach ja immer noch schön und irgendwie immer noch von so letzten Restzweifeln begleitet, wenn man ihn jetzt in manchen Spielen so groß aufspielen sieht.
Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist wirklich ein Mensch, den wir ja eigentlich zu uns bekamen und dann kam diese Kniegeschichte und wo wir nicht wussten, wann spielt er wieder, wie spielt er wieder, ob spielt er, ob er wieder spielt. Und er war in der ganzen Reha-Phase nach der Operation seines Knies, war er so optimistisch, hat er sich jeden Tag in die Behandlung begeben und er war vom Charakter her ein so toller Patient, der es einem wirklich auch leicht gemacht hat, ihn zu versorgen. Es ist manchmal auch schwer, man fällt ja in so ein depressives Loch, wenn man immer nur seine Mitspieler spielen sieht, siegen oder verlieren, ist egal, aber überhaupt dabei sein. Lasse Möller, das war wirklich eine auch ganz, ganz besondere Erfahrung, weil der Mensch, das ging über einen langen Zeitraum, wo wir am Ende nicht wussten, wo stehen wir. Und als wir dann die Belastungsproben gestartet hatten und es ging alles und er dann nachher seine ersten Spiele gemacht hat, ohne dass er nachher Schmerzen hatte. Das Knie war noch geschwollen am Anfang, aber das ist ja ganz physiologisch. Als er dann nachher immer mehr, und jetzt spielt er ja auch viel, und das Knie macht ihm jetzt im Moment überhaupt keine Beschwerden. Also das freut mich unglaublich für ihn. Also das ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Charakter von seiner ganzen Einstellung her.
Das heißt, da sitzt du dann auch manchmal auf der Bank und freust dich einfach, dass du das sehen kannst.
Ja, also das freut mich für ihn. Also wenn er sich ärgert, wenn er den Ball neben das Tor geworfen hat, dann das soll er sich auch ärgern. Das ist auch gut. Aber er muss sich nicht ärgern, dass er irgendwelche Schmerzen in seinem Knie hat. Und das hat er auch nicht im Moment. Und das ist das, was mich wirklich freut. Also das ist wirklich, wirklich toll, ja.
Das heißt, wenn ich sage, man hat irgendwie immer noch so letzte Restzweifel, ist das irgendwie begründet oder ist das eigentlich gegenstandslos?
Wir wissen, was wir von unserem Körper wissen, dass es sich ja immer mal wieder verändern kann. Und jeder mit Verschleißveränderungen, wir wissen nicht, ob irgendwann mal wieder irgendwo was aufbrechen wird. Damit meine ich jetzt nicht insbesondere Lasse Möller, das geht bei anderen Spielern auch so. Wenn sie mal ihre Kreuzbandverletzung gehabt haben, die Gefahr, dass wieder an so eine Kreuzband mal reißt, das ist ja höher als bei jemandem, der gesund gewesen ist. Das heißt, man kann nie sagen, dass da jetzt nie wieder was passiert. Man kann nie sagen, so jetzt bin ich aller Sorgen ledig. Das ist nicht so. Man muss immer davon ausgehen, dass da mal wieder was auftreten kann. Wir freuen uns über. Wir versuchen, allem vorzubeugen, durch Training, durch entsprechende Regenerationsphasen und hoffen, dass es so auch auf Dauer so sein wird. Aber wie gesagt, hundertprozentig sicher sein, dass da nie wieder was passiert. Nein, auf Gottes Willen, das geht nicht.
Und hast du gesagt, Lasse Möller war sehr optimistisch. Mhm. Es gibt sicherlich auch andere Fälle, dass Spieler niedergeschlagen sind. Wie oft bist du denn auch als Psychiater gefragt in solchen Momenten?
Es ist schon so, dass man immer mal wieder Telefonate führen muss. Ich kann mich an einen Spieler erinnern, der mich nachts aus dem Bus anrief von einem Auswärtsspiel um 2:30 und mich fragte, ob ich schon schlafe. Nachts um 2:30 und der mit mir über banale Dinge reden wollte, wo ich gleich merkte, er hatte eher so ein psychosomatisches Problem. Das gibt's immer mal, dass man dann auch mal über andere Dinge sprechen muss, die man auch nicht so ohne weiteres greifen kann, jetzt wie diese Herzmuskelgeschichte von Kai Smietz, auch so diese psychosozialen, also psychomentalen Geschichten, die sind schon auch nicht unwichtig. Die Spieler spielen 10, 15 Jahre erfolgreichen Handball, verdienen vielleicht auch gutes Geld, aber die Verletzungen stehen auch immer nebenher und Zukunftsgedanken und was passiert in 2 oder 3 Jahren mit mir, das sind natürlich auch Gedanken, die sie haben und mit sich umtragen und ab und zu führt man ja mal Diskussionen, nicht über den Vereinswechsel oder was, dafür bin ich nicht zuständig, aber das summiert sich denn ja schon, auch bei jungen Spielern, die da mit ihren Beratern kommen und die haben auch in jungen Jahren, wo andere noch an ihrer Ausbildung feilschen, da haben die schon ganz andere Gedanken manchmal und das ist auch nicht immer einfach.
Wird das eher von deinem Gefühl her mehr oder weniger, denn ich würde jetzt auch so denken, die haben ja durch ihre Berater viele, manchmal wahrscheinlich auch nur vermeintliche gute Ansprechpartner, weil ob das immer alles aus reinem Wohlwollen passiert, weiß man ja auch nicht.
Also ich glaube schon, das ist nicht einfacher geworden. Wenn ich sehe, allein schon diese Vertragsverhandlungen und Verpflichtungen, den Kekelücke zum Beispiel, den habe ich ja, glaube ich, vor, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich den bei mir hatte zur Untersuchung, zum Medical Check vor Vertragsunterschrift.
Das ist ja irgendwann Ende 22 oder so gewesen sein oder sogar früher.
Ja, ich hätte jetzt auch geschätzt, so anderthalb Jahre fast her, musste man überlegen. Und da wird schon entschieden, wann der denn zum nächsten Verein wechselt und spielt danach nochmal anderthalb Jahre weiter in dem Verein. Das sind natürlich auch Gedanken, die Spieler mit sich rumtragen. Was passiert in dieser Zeit mit mir und wie entwickle ich mich weiter, wie entwickelt der Verein sich weiter, wechseln die Trainer, kommt was anderes Neues hinzu, was ist mit meiner Familie? Also das ist schon, heutzutage wäre ich jetzt in Juri Knorr, ich kenne die Inhalte nicht, der geht wohl nach Aalborg. Wann geht er? Frühestens, wie gesagt, 25, 26, weißt du besser.
Ja, beziehungsweise spätestens 25.
Genau, da bist du bei dem spätestens. Was passiert vorher? Was geht er vorher schon? Dann fließen Ablösesummen. Also das gab es ja früher nicht. Ich habe ja früher nie einen Spieler untersucht, der anderthalb Jahre später zu mir kommt. Das hat sich wirklich doch enorm verändert.
Ja. Weil es ganz interessant ist, wenn du sagtest, da hatte ich dann mal einen Spieler angerufen. Also es hat dann wirklich keinerlei medizinischen Bezug teilweise, sondern dann geht es darum, was weiß ich, mein Kind geht schlecht oder es wäre ja auch schon wieder medizinisch.
Also sagen wir so, wir betreuen ja auch die Kinder. Also die rufen mir auch an, wenn was mit ihren Ehefrauen oder mit ihren Kindern ist. Also das können wir ja auch. Trotzdem merkst du ja schon, wenn du mit denen sprichst oder wenn sie dir eine WhatsApp schreiben, ob das immer nur rein physische Gründe hat oder ob da auch dann mal diese psychische Komponente eine Rolle spielt, das merkst du ja schon. Oder auch wenn du dich mit den Spielern unterhältst, vor oder nach dem Training. Also man baut ja im Laufe der Jahre echt ein tolles Vertrauensverhältnis zu den Spielern auf. Und wenn sie nicht aus Deutschland kommen und so viele deutsche Spieler haben wir ja nicht, dann ist es schon mal nicht ganz unwichtig. Also ich unterhalte mich schon lange und auch ausführlich dann auch mit den Spielern. Also das kommt sehr, sehr häufig vor.
Brauchtest du auch mal jemanden zum Reden, wenn wir über die zwei Saisons reden, in der die SG wirklich mit sehr vielen Verletzungen zu tun hatte? Wie sehr hat dich das eigentlich als Arzt zermürbt? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass du was dafür kannst, weil das natürlich auch viele Unfallverletzungen sind. Aber natürlich ist das dann einfach dein Thema in dem Moment.
Es ist nicht einfach. Also man muss ja auch, denn man bespricht ja auch mit sich, unserem Medical Team, haben wir was dazu beigetragen? Liegt es an uns, dass Verletzungen häufiger aufgetreten sind, wenn man sich nachher die Statistiken angeguckt hat? Nein, ist es nicht. Wir haben unsere Trainingsmethode, wir hinterfragen natürlich auch vieles. Aber es kommen natürlich auch dann Anfragen an uns von Trainerseite. Wann kann er endlich wieder spielen? Ich brauche ihn. Wir haben nur noch so und so viele Spieler auf der Bank. Wir hatten ja da nicht mehr viele Spieler. Und dann sitzt du dann manchmal abends zu Hause und überlegst dir, wenn du ihn jetzt freigibst, lässt du ihn spielen, hilft vielleicht kurzfristig, wenn er überhaupt sitzt auf der Bank. Aber was passiert später? Wie ist die Verletzungsgefahr? Und das sind so Sachen, so ein Bankspiel ist das. Tue ich mir, tue ich dem Spieler, tue ich dem Verein damit einen Gefallen? Also man hat viele, viele Gedanken gehabt, schon gerade in dieser Phase, wo viele Spieler ausgefallen sind und sich die Mannschaft ja quasi von alleine aufgestellt hat. Das ist jetzt im Moment anders, der Trainer kann vieles machen. Und das schätze ich auch an Nikolai, dass er viel rotiert und er fragt auch. Er fragt, was ist mit ihm, soll ich ihn rausnehmen, soll ich ihn weiter spielen lassen? Also wir führen da wirklich ganz, wirklich auch offene Gespräche und dafür bin ich auch wirklich dankbar.
Wobei er gestern in Seeferhof nur 8 Feldspieler eingesetzt hat, da hat er nicht so viel rotiert.
Nee, aber wenn du dann guckst, wer auf der Bank gesessen hat, so ein Blaszko Augustinczyk, der natürlich auch jetzt durch die letzten Spiele viel gespielt hat, das ist ja ein Riesenkerl, der dann auch sicherlich gut mal seine regenerative Phase brauchen kann. Simon Pöklik, den hatten wir gerade auch schon angesprochen, das war sicherlich auch, da war ich sehr dankbar, dass er nicht spielen musste. Und sowas sieht Nikolai dann auch, oder das hat er auch im Hinterkopf. Und von daher, die Spieler, die gespielt haben, ich meine, Jim Gottfriedsson, ich bin ja wie gesagt nur der Mediziner, aber Jim Gottfriedsson hatte ja dann nicht so viele Spielanteile in den Spielen zuvor gehabt. Er hat jetzt gegen sein Heimatland gespielt und lange gespielt, war super. Also ich finde, das war wirklich sehr, sehr gut.
Musstest du in all den Jahren oder hast du mal eine Entscheidung getroffen, mit der du mittlerweile nicht mehr so im Reinen bist, also dass du einen Spieler zu früh wieder ins Rennen geschickt hast?
Nein. Da kann ich mich an keinen erinnern. Also wie gesagt, man diskutiert ja auch im Team und dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat, so einen folgenreichen Fehler in der Entscheidung, das kann ich, kann ich so jetzt zum Glück nicht behaupten.
Bei deinem ersten Besuch hier im Podcast hast du gesagt, ein Problem ist ja auch, dass die Spieler immer athletischer und aber auch immer kräftiger werden. Täuscht das? Oder mein Eindruck ist, das geht im Moment ja wieder ein bisschen in die andere Richtung. Athletik ja, aber sie müssen nicht mehr so kräftig sein, sondern sie können auch ein bisschen kleiner sein. Es geht mehr um Schnelligkeit. Und ich habe so die Wahrnehmung, die Die schweren Verletzungen sind auch aktuell weniger und daher reden wir auch im Moment gar nicht über Belastung.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten ja damals, als Mike Trainer war, hatten wir ja einen Abwehrblock hier mit Karlsson, Simon Halt und Goller. Das waren ja wirklich muskulöse, sehr, sehr stark muskulöse Menschen. Jetzt ist es ein bisschen anders geworden, wobei Blas Blagostinschek ja natürlich auch noch immer noch ein Riese ist. Aber es ist ja weiter schneller geworden. Nikolai möchte ein sehr, sehr schnelles Spiel spielen. Und da brauchst du natürlich auch schnelle Spieler in der Abwehr, die in der Lage sind, schnell den Gegenkonter zu setzen. Und das machen aber auch die anderen Mannschaften. Guck dir die Berliner, guck dir Magdeburg an. Die haben Spieler da im Abwehr stehen. Und Matthias Gitzel, ob es die Magdeburger Spieler sind, die ja überragend, auch physisch überragend gegen uns gespielt haben letzte Woche. Ja, ich denke schon, der muskulöse Aspekt wird vielleicht ein bisschen wird weniger. Die Athletik und Schnelligkeit, die wird sicherlich noch mehr werden.
Ist denn das Verletzungsrisiko dadurch höher durch die Schnelligkeit oder geringer, weil sie nicht mehr so schwer sind?
Das lässt sich, glaube ich, schwer beantworten, weil auch ein weniger stark muskulöser Spieler verletzungsanfällig ist. Ich wundere mich manches Mal, wie die Option hier, Simon Püttlik oder auch so ein Gitzel, die sind ja nicht groß. Da habe ich das Gefühl, da kann ich ja sogar neben denen stehen, dass die sich trotz ihrer Spielweise, die haben ja keine Angst, wenn sie in die gegnerische Abwehr gehen, nicht schwer verletzen. Und sicherlich ist es so, wenn du ein großer, kräftiger Spieler bist, ist die Gefahr, wenn du jetzt ganz, ganz schnell laufen musst, du bist ja nicht so athletisch wie diese jüngeren, wie die kleineren Spieler, ist die Gefahr sicherlich, die Verletzungsgefahr sicherlich etwas höher. Aber ich glaube, signifikant kann man da jetzt im Moment, jetzt, es findet sicherlich so ein kleines Umdenken statt, von der Größe eher auf die Athletik und die Schnelligkeit. Aber da bin ich wahrscheinlich weniger der primäre Ansprechpartner.
Da muss ich mit Michael Döring drüber sprechen.
Musst du nochmal mit Michael Döring drüber sprechen.
Es gab vor kurzem den Fall Nikola Portner beim SC Magdeburg. Ich will dich jetzt gar nicht zu deiner Meinung darüber fragen und irgendwie, was da war und was da nicht war, weil das haben wir auch in der letzten Folge hier schon besprochen. Da waren ja Sven Anker und Ingo Thomsen, also zwei Fans der SG, zu Gast und mit Uwe, auch ein Fan des SC Magdeburg, der natürlich ein bisschen bedrückt war durch den Fall. Aber auch da haben wir schon gesagt, wir wissen ja eigentlich nichts, deswegen steht es uns nicht zu, dazu was zu sagen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist der Punkt, wie läuft das eigentlich in Flensburg? Wie regelmäßig werden SG-Spieler nach den Spielen kontrolliert und wie bereitet ihr die auch darauf vor?
Die Spieler, gerade die Nationalspieler, befinden sich in so einem Testpool und können unvorbereiteter Dinge immer wieder getestet werden. Und die haben auch Dopingkontrolleure, die bei denen vor der Haustür stehen. Die dürfen nicht einfach die Stadt oder das Land verlassen, ohne sich vorher abgemeldet zu haben. Also das heißt, die Nationalspieler sind alle in so einem Testpool, müssen jederzeit bereit sein. Ansonsten ist es so, dass bei ausgewählten Spielen, jetzt hatten wir das beim Final Four im Halbfinale, da wurden dann zwei meiner Spieler ausgewählt, die dann auch getestet wurden. Findet immer wieder statt bei Bundesligaspielen. Da, wie jetzt die Auswahl sozusagen vollzogen wird, kann ich nicht sagen. Aber wir haben immer wieder im Laufe der Saison, werden immer zwei meiner Spieler nach den jeweiligen Spielen da rausgeholt. Wie wir die darauf vorbereiten, ist, wir können immer nur ansprechen, das tun wir mehrfach, dass sie sämtliche Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja das Gefährliche häufig, vorher besprechen, sich zertifizieren lassen. Die kommen ja aus ihren Ländern teilweise, sie haben auch Verträge, Sponsorverträge, dass die sich das wirklich zertifizieren lassen, dass die NADA gerecht sind, weil wir können das auch nicht alles überblicken, zumal wir auch nicht immer der Sprache mächtig sind. Das liegt dann in deren Eigenverantwortung. Die Nahrungsergänzungsmittel oder auch Medikamente, die wir denen zur Verfügung stellen, die sind natürlich alle sauber. Und überprüfen wir jedes Mal. Wir haben dann, es gibt ja diese NADA-App, wir haben Kontakte, wo wir dann auch jedes Mal das noch hinterfragen. Jeder Spieler ist dann sozusagen auch in seiner Eigenverantwortung, wenn er in seinen Ländern was nimmt. Und natürlich, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Nikola Portner gewesen ist, diese Medikamente oder diese Drogen, das sind natürlich auch Sachen, die man sich woanders einholen kann. Da sagt man den Spielern natürlich auch immer mal wieder oder appelliert an deren Vernunft. Wenn man mal irgendwo anders ist, in irgendwelchen Clubs oder Bars, da werden natürlich solche Sachen auch verteilt, ohne dass man das weiß. Das ist ganz, ganz schwer. Da muss man einfach ganz, ganz genau aufpassen. Das, was man auch seinen Kindern sagt, wenn ihr irgendwo abends weggeht, passt auf, was ihr zu euch nehmt, passt auf eure Gläser auf, passt auf das auf, was neben euch steht. Aber unsere Spieler werden eigentlich immer wieder instruiert, sich nicht einfach irgendwie was zu holen. Es gibt Medikamente, die die für jedermann zugänglich sind, wo man sagt, ich nehme mir das mal. Ich will jetzt keinen Fachbegriff nennen, aber es gibt so eine Firma, die dieses Acetylsalicylsäure, dieses Aspirin vertreibt in der speziellen Form, die auch verboten ist, wo man aufpassen muss, weil da so Epinephrine drin sind, die dann auch nicht zugelassen sind. Also unsere Spieler sollten eigentlich jedes Mal hinterfragen und uns fragen, bevor die irgendwas Neues nehmen.
Das heißt, das läuft eher über individuelle Ansprache und ist jetzt nicht so, dass ihr vor der Saison eine Schulung macht mit allen und
doch,
wird oder ist es tatsächlich so?
Zu Beginn der Saison, da okay. haben die wirklich so einen Maßnahmenkatalog, kriegen die mit. Ja. Und die werden ganz lang, zu Beginn der Saison, da treffen wir uns im Rahmen der Vorbereitung und da kriegen die wirklich mit auf den Weg, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie sozusagen berücksichtigen müssen. Während der Saison erfolgt es immer mal wieder. Jetzt gerade mit dem Magdeburger Torwart hatte ich immer wieder viele, viele Gespräche. Die kamen natürlich dann auch an die Spieler und fragten, wie kann sowas sein, worauf muss ich noch besonders achten. Diese Gespräche finden immer wieder statt und wir appellieren auch immer wieder, wenn ich die Spieler entdecke, wenn die in der Kabine mit anderen Getränken oder Nahrungsergänzungsmitteln, spreche ich die auch wieder an, um denen deutlich zu machen, um sie zu sensibilisieren, dass man wirklich ganz, ganz genau darauf achten muss, was man zu sich nimmt. Und ich dafür nicht garantieren kann, wenn sie von außerhalb was mitbringen, dass es auch alles sicher ist. Das sprechen wir wieder an. Aber zu Beginn der Saison kriegen die Maßnahmenkatalog mit.
Aber das heißt, der Fall hat die Spieler schon auch aufgewühlt ein bisschen.
Ja, ja. Also die haben dann ja, dann fragt man sich ja, wie kann man sowas aufnehmen? Wie lange ist es im Blut nachweisbar? Und also die Spieler, also ich hatte mit mindestens 5 oder 6 Spielern in der Busfahrt noch gesprochen auf dem Weg nach Köln, die mich dann separat angesprochen hatten. Also das macht denen wirklich sehr, sehr zu schaffen und ist ja gut auf der einen Art und Weise, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es natürlich tragisch, warum das so überhaupt zu diesen Gesprächen jetzt kommen musste.
Es erzeugt natürlich Ängste auch, ne?
Ja.
Also
ja, klar.
Man kann natürlich auch dann blockierend irgendwie wirken.
Ja, also Benjamin Buric, das ist ja kein Geheimnis, stand ja auch in den Zeitungen, dass sämtliche Torhüter im Rahmen des Final Fours kontrolliert wurden. Da sitzt man als Torwart schon denn und fragt sich, habe ich jetzt alles in der letzten Woche? Du musst ja die Medikamente der letzten Woche aufzeichnen. Das heißt, du musst denen das benennen. Ich war denn ja mit dabei in der Dopingkontrolle und dann, wenn irgendwelche sprachlichen Probleme auftreten oder was auch immer, dann versuche ich zu intervenieren. Aber die haben schon Angst und nach so einem Fall natürlich ist man da besonders denn aufmerksam und auch sensibel und fragt sich, habe ich was falsch gemacht?
Weil das natürlich eine Karriere zerstören kann, ganz klar. Und wie gesagt, wir können hier nicht über Schuld und Unschuld im Fall Nicola Portner sprechen, aber es gibt ja zumindest die Möglichkeit, dass das unfreiwillig passiert ist. Und auch hier wieder, die Folge erscheint am Dienstag, vielleicht wird dieser Tage die B-Probe geöffnet und man weiß dann schon mehr. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand in dem Fall. Gibt es denn Spieler, die auf Nahrungsergänzung verzichten? Oder ist das eigentlich heutzutage gar nicht mehr möglich?
Also wir haben ja durch unsere Sponsoren verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung und in der Regel sind die angehalten, dafür sorgen auch unsere Physiotherapeuten und auch unser Athletiktrainer, dass die das dementsprechend nehmen, gerade nach deutlicher Belastung. Ob es jetzt im Einzelfall jemanden gibt, der sagt, ich möchte das nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen, wüsste ich jetzt nicht. Aber in der Regel sind sie angehalten, alle dafür zu sorgen, dass sie ausreichend von den Mitteln dann zu sich nehmen.
Wie hat sich denn der Schmerzmittelkonsum im Handball entwickelt? Da gab es ja früher mal Berichte, ohne geht es eigentlich nicht. Also es gibt keine Spieler, die nicht vorm Spiel präventiv, also überspitzt ist sowas natürlich immer formuliert, das muss man, glaube ich, an dieser Stelle natürlich betonen. Aber es gibt keine Spieler, die das nicht präventiv machen.
Also auch da ist es so, dass ich die Spieler bitte, mir zu sagen, wenn sie mal wieder eine Tablette nehmen wollen. Es gibt ja verschiedenste, die bringen sie auch aus ihren Ländern mit. Panodile, das typische dänische Wortlaut für Paracetamol. Das sind so Sachen, die natürlich dann, die eigentlich banal sind, aber auch da möchte ich gerne wissen, wenn die was nehmen. Ich kriege es nicht immer mit. Aber man versucht da auch, die Spieler zu sensibilisieren. Also es gibt bei mir keinen Spieler, dem ich auf Dauer empfehle, jeden Tag irgendwelche Schmerzmittel oder Mittel zu nehmen, die hier gegen diese chronischen Schmerzen degenerativ, also diese nicht-steroidalen Antiphlogistika wie Ibuprofen oder Diclofenac zu nehmen. Also da gibt es keinen Spieler, wo ich sage, bitte regelmäßig. Bei kurzen Verletzungen, kurzfristig, mal auch in Höchstdosierung, aber dann nach einer kurzen Zeit wieder reduzieren und absetzen, gegebenenfalls auch unter Laborkontrollen, weil diese Medikamente werden ja auch über die Niere abgebaut, haben auch Nebenwirkungen, können Magenbeschwerden machen, Durchfallerkrankungen, also Durchfall machen. Also das, da appelliere ich schon an die Spieler und spreche die auch an. Gerade bei den Spielern, wo ich weiß, die könnten es gut gebrauchen, weil sie mal wieder jetzt nach vermehrter Belastung wieder ihre klassischen Schmerzprobleme haben. Da versuche ich zumindest zu schauen, wie viel die davon nehmen und auch nur kurzfristig.
Sport ist eigentlich gesund? Ist Profi-Handball gesund?
Also ich finde, ganz im Ernst, Handball ist schon ein sehr intensiver und fast ja auch brutaler Sport geworden durch diese Schnelligkeit, durch die Athletik. Auch, und man kann sich ja kaum schützen beim Handball. Es gibt viele Sportarten, wo man sein Gesicht schützen kann. Der Torhüter, zum Beispiel Peter Cech damals, ich glaube Chelsea, der konnte über viele, viele Jahre, ist er mit dieser Kopfmaske rumgelaufen. Unsere Torhüter dürfen nicht mal einen protektiven Kopfschutz tragen. Sören Rasmussen, glaube ich, hat das mal kurzfristig gemacht, um sie zu schützen. Nein, du darfst als Spieler darfst du keine schweren Orthesen tragen. Das sind Sachen, wenn du verletzt warst, du darfst eigentlich gar nichts tragen, was dich schützt, aber wo du Gefahr läufst, dass du den Gegner verletzt. Gleichzeitig, der Körperkontakt ist ja eigentlich beim Handball zu jeder Zeit gegeben. Und die Athletik nimmt zu, der Körperkontakt wird nicht weniger. Also ich finde schon, dass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass Handball ein gesunder Sport ist, gerade nicht, schon gar nicht auf Hochleistungsniveau.
Kannst du benennen, was da in all deinen Jahren so die kritischste Situation war, die du auch mal handeln musstest innerhalb eines Spiels oder im Training?
Von der Verletzung her meinst du, oder was? Also ich habe ja einige Kreuzbandverletzungen mitgemacht. Wir haben dann natürlich auch so diese ganzen, das sind ja diese Verletzungen, die dann auftreten, wo du weißt, da hast du länger Zeit zu tun. Diese kurzen, kleinen Verletzungen, wie jetzt hier Schnittverletzungen oder Risswunden, sowas, das ist ja nicht, dass da Rede wird. Aber so diese komplexen Kreuzbandverletzungen, vielleicht auch dann auch mit Meniskusschädigung, wo du weißt, da könnte irgendwann mal der Knorpelschaden im Knie dahinter stecken. Das sind schon Sachen, die einen dann noch intensiv beschäftigen, wo man dann versucht, dem Spieler auch wirklich dann zu helfen und ihm dann auch die bestmögliche Therapie anzugedeihen.
Wie ist das mit Kopftreffern? Das stelle ich mir auch immer sehr kritisch vor. Magnus Röth, Johann Jakobsson damals, Jörn Rasmussen hast du angesprochen.
Johann Jakobsson ist eigentlich das beste Beispiel für jemanden, der ja in halb kurzer Zeit 2 Kopftreffer gekriegt hat und dann nachher auch seine Karriere beendet hat. Und da hat es viel zu lange gedauert in Deutschland. Es gibt da jetzt so ja, in Amerika gibt es ja schon ganz, ganz andere Richtlinien. So in der NFL, wo du wirklich nach schweren Kopftreffern wirst du rausgenommen. Da muss ein unabhängiger Arzt untersucht dich. Und dann kommst du nach einer gewissen Zeit kommst du wieder rein. Wenn du dann wieder einen Kopftreffer bekommst, dann vervierfacht sich ungefähr deine Reha-Phase. Die sind wirklich gut vorangegangen. Inzwischen ist es bei uns so, Schädelhirntrauma wird eigentlich auch wirklich immer besser behandelt. Bei uns ist es so, wenn ich ein Anzeichen habe für ein Schädel-Hirntrauma im Sinne einer Gehirnerschütterung, dann kommt der Spieler raus und der ist dann erstmal eine Woche lang raus vom Mannschaftsbetrieb. Und da wird das sukzessive gesteigert. Am nächsten Tag geht er nur spazieren. Dann fängt er irgendwann alleine an zu laufen. Wenn ich das Gefühl habe, es wird wieder schlimmer, er kriegt wieder vermehrt Kopfschmerzen, geht das wieder einen Schritt zurück. Dann fällt er wieder weiter aus. Und dann kann man frühestens nach einer Woche sagen, ist wieder alles gut, aber unter engmaschigen Kontrollen. Wenn er sich dann wieder verletzt, dann geht das Ganze wieder von vorne los und dann mit einem längeren Ausfall. Da sind wir schon wirklich sensibler geworden, weil wir gesehen haben, was für doch schlimme Folgen diese banalen Schädel-Hirn-Traumata haben können. Und Johann Jakobsson, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes, leider tragisches Beispiel.
Ja, da war davon zu lesen, dass er noch sehr, sehr lange Probleme mit Licht hatte, etc., solche Geschichten.
Ne? Das habe ich auch, als er noch hier bei uns war, erlebt. Er hat nicht mehr gespielt dann und er war lichtempfindlich und er konnte auch nicht in die Halle, weil er war auch geräuschempfindlich. Also das war wirklich so, dass er eigentlich gar nicht bei der Mannschaft sein konnte. Und das muss für so einen ja wirklich auch menschlich wirklich so tollen Spieler wirklich furchtbar gewesen sein. Ja.
Ich erinnere mich auch bei Magnus Röth an den Fall, da hatte er mal einen Kopftreffer und ich glaube, in der Nacht musste stündlich oder zweistündlich jemand aus der Mannschaft mal bei ihm zu Hause vorbeifahren und gucken, ob alles in Ordnung ist.
Das war die Maßgabe. Normalerweise lässt du bei so schweren Kopftreffern auch die Patienten mal, in dem Fall ein glücklicher Patient, mal 24 Stunden neurologisch im Krankenhaus überwachen. Versuchst natürlich, das in diesem Rahmen dann anders zu regeln, habt ihm dann aber aufgetragen, er kann zu Hause bleiben, aber sein norwegischer Nachbar, sprich Göran, Högert, der hatte den Auftrag, sich regelmäßig bei ihm zu melden und zu gucken, wie es ihm geht. Mhm. So was, wie man das zu Hause mit seiner Familie, mit seinen Kindern macht, wenn sie dann auf einmal diese Generschütterung haben. Und sobald man irgendwelche Auffälligkeiten zeigt, man apathisch liegt, sich weiter erbricht und solche Sachen, dann geht es ja auch mal in die Klinik, um dann zu gucken, ob noch was anderes, Schwerwiegenderes, sprich Hirnblutung, dahinter stecken könnte.
Also viele verschiedene Geschichten, viele verschiedene Themen, viele verschiedene Verletzungen. Ein Thema, das mein Kollege Holger, der hier heute bei uns sitzt, auch zuhört und ich noch besprochen haben. Wieder so eine subjektive Wahrnehmung. Leben eigentlich auch die Zuschauer gefährlicher? Gibt es mehr Notfälle im Publikum?
Also ich hatte jetzt einige in den letzten Monaten da. Und wobei ich glaube, und das haben mich die Spieler auch gefragt, ob ich bei dem einen Patienten schon das zweite Mal gewesen bin, weil die Reihe und die Richtung da, wo ich hingelaufen bin, das war eigentlich verdächtig auf einen und denselben Patienten. Ich habe schon das Gefühl, dass man immer mal wieder ins Publikum gerufen wird. Das war früher eigentlich nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob die Leute kranker werden, ob das Spiel aufregender wird. Aber also ich habe danach jetzt von den jeweiligen Patienten nichts mehr gehört. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen. Inwieweit das statistisch jetzt belegt ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn da mal so ein Aufschrei kommt, dann muss man hoch und es ist nicht weniger geworden.
Ist sowas auch mal Thema irgendwie vor einer Saison, wenn die Mannschaftsärzte der Handball-Bundesliga vielleicht mal sich absprechen oder besprechen?
Also wir sind ja auch Notfallmediziner, also wir die Erstversorgung übernehmen wir ja dann und dann, wenn er stabilisiert ist, der Patient, dann wird der Weitertransport in die jeweilige Klinik oder so erfolgen. Das ist ja so eine Sache, die ist ja selbstverständlich. Häufig ist ja auch mal Notarzt mit vor Ort. Ich weiß, ab und zu guckt man Notarzt mit zu hier in Flensburg, dann übergibt man den Patienten dann auch relativ zeitnah. Aber die Handballärzte auch in Deutschland, die sind ja auch dementsprechend geschult und wir wissen dann ja auch, wie man mit den Fällen umgeht.
Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Zeit.
Gerne, gerne.
An euch vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nordfolgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wie schon mehrfach gesagt, erscheint diese Woche am Dienstag, 30. April, also am Tag des Rückspiels gegen Sevehof. Da sollte nichts mehr anbrennen auf dem Weg zum Final Four. Vorher ist noch das Spiel in Leipzig. Den Ausgang dieses Spiels kennen wir nicht. Passt auf euch auf, bleibt gesund, natürlich das Wichtigste, gerade wenn hier ein Arzt zu Gast ist. Und dann bis in 2 Wochen. Tschüss.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.